Neulich hatte ich auf der Gegenseite eine Klage aus einer Kanzlei aus Hamburg und wo man hinterher auch gesehen hat, die muss KI-basiert gewesen sein, ging es um Unterlassungsansprüche, also keine finanziellen Ansprüche. Am Ende in der Klage war aber noch ein Anspruch auf Zinsen drin. Wo ich dachte, wenn das der Kollege nochmal kontrolliert hätte, dann hätte das da nicht drinstehen dürfen. Also aktuell glaube ich,
ansonsten das ist keine erfundene Geschichte, ne? Das ist eine.
Genau. Das ist jetzt aktuell gerade vor drei, vier Wochen eingegangen bei uns. Und
ist eigentlich verrückt. Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, dieses Mal mit der Kanzlei und dem Notariatsbüro aus Hildesheim, Seppelt und Müller. Dabei darf ich heute begrüßen die Rechtsanwälte und Partner Jan Hendrik und Benedikt. Herzlich willkommen.
Danke, Hasan.
Vielen Dank, ja, für die Einladung. Schön, dass wir hier sein können mit diesem schönen Ausblick. Wir freuen uns.
Könnt ihr vielleicht vorweg einmal kurz uns so ein bisschen erzählen, wer ihr eigentlich seid und was ihr eigentlich macht? Vielleicht, Bene, willst du kurz anfangen?
Ja, also ich bin Benedikt Engelke, bin Partner, Rechtsanwalt, Notar in der Kanzlei Seppelt und Müller hier in Hildesheim. Komme aus Hildesheim gebürtig, habe auf der Michelsen-Schule in Hildesheim mein Abitur absolviert, bin dann zum Studium nach Osnabrück gegangen, habe da erst angefangen mit Wirtschaftsrecht, damals einem Bachelorstudiengang, noch relativ neu damals an der Uni Osnabrück, weil ich mich damals noch nicht so ganz festlegen konnte, Wirtschaft oder Recht. Das war so eine schöne Kombination. Nach zwei Semestern habe ich dann aber sofort gemerkt, Jura holt mich mehr ab und dementsprechend bin ich dann zu Rechtswissenschaften rübergewechselt und ja, dabei geblieben. Dann Referendariat in Osnabrück mit Station in Hannover auch gemacht und dann bin ich zurück nach Hildesheim gekommen und habe in der Kanzlei Seppelt und Müller mein Berufsleben begonnen. Und
war das quasi noch deine erste Berufsstation?
Genau, also nach dem Referendariat. Im Referendariat guckt man ja überall mal rein mit verschiedenen Stationen. Das finde ich auch das Schöne an unserer Ausbildung, dass man wirklich überall mal reinschnuppern kann, was einem am meisten liegt. Und dann, genau, bin ich direkt erste Station hier bei Seppelt und Müller gelandet und da auch gerne
bis heute. Und das war in welchem Jahr?
Das war 2015, habe ich hier begonnen. Also ich hatte nach dem Studium, hatte ich 2004 begonnen, zwei Semester Wirtschaftsrecht, dann 2010 das erste Examen abgelegt. Dann noch zwei Jahre an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft, da mit der Promotion begonnen. Ich bin auch immer noch eingeschriebener Student, weil die Promotion, wie man am Titel sieht, noch nicht abgeschlossen ist. Und naja, wahrscheinlich okay. Auch, das wird man sehen, ob die noch irgendwann mal abgeschlossen wird. Wahrscheinlich nicht, weil man momentan ja auch genug mit Beruf und Familie vor allem auch zu tun hat. Aber man kann sich irgendwie inhaltlich noch nicht so ganz trennen, deswegen läuft das einfach noch. Das Semesterticket nutze ich jetzt nicht mehr so oft.
Okay.
Genau, und dann nach dem Referendariat dann hier nach Hildesheim gekommen.
Aber das heißt 2015 hier angefangen, also nächstes Jahr gibt es ein Dienstjubiläum, 10-jähriges und wir sind eingeladen.
Ja, natürlich.
Okay, Jan-Hendrik, wie war es bei dir?
Bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich verlaufen. Ich habe mit dem Jurastudium in Münster begonnen. Hab da zwei Jahre studiert, auch ein bisschen in den Bereich Wirtschaft reingeschnuppert. Ich hatte damals in Münster parallel noch an der Fernuni Hagen die ersten Kurse für BWL belegt, habe mich dann aber insbesondere mit dem Wechsel der Universitätsstadt von dem BWL-Teil gelöst. Ich habe die Uni nach zwei Jahren gewechselt in Richtung Halle Saale. Die Martin-Luther-Universität. Dort konnte ich parallel zu einem weiteren Studium einen Masterstudiengang belegen, also einen Master of Law, den habe ich dort auch abgeschlossen. Das war der Grund damals auch für den Wechsel. Und bin dann zum Referendariat, also die praktische Ausbildung, nachdem ich mein erstes Examen in Sachsen-Anhalt geschrieben habe, nach Braunschweig gekommen, habe dort mein Referendariat abgeliefert oder abgelegt und die zweite Prüfung in der Zeit dort, da durchläuft man die praktischen Stationen, war ich unter anderem eben bei der Anwaltskanzlei Seppelt und Müller, um meine Anwaltsstation abzuleisten. Und da wurde sozusagen der Funke gesetzt, der sich dann später fortgebrannt hat, sage ich mal. Es war relativ schnell klar, dass wir ein ganz sympathisches, freundschaftliches Miteinander dort hatten. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
Bei wem speziell? Bei welcher Person?
Also das gilt grundsätzlich für alle. Es waren vier damals, von denen drei jetzt noch da sind. Das ist Dr. Meyer, Dr. Winte, Herr Böhnecker, der jetzt nicht mehr bei uns ist, und Herr Wöckener. Aber ich habe von der fachlichen Ausrichtung mit Dr. Winte zusammengearbeitet, der ganz beeindruckender Anwalt damals für mich war. Und auch, sag mal, gemeinsam mit Dr. Meyer, der auch in dem Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, Beratung von Firmen, mittelständischen Unternehmen hier sehr großes Mandantenfeld hatte. Also bei denen habe ich mich wirklich gut gefühlt und habe gesehen, dass die wirklich sehr professionell in der eigentlich kleinen Stadt, man strebt ja immer nach Höherem, hier arbeiten. Ich habe damals gesagt, als ich Hildesheim verließ fürs Studium, nach Hildesheim wirst du wahrscheinlich nie wieder zurückkehren beruflich.
Aber gebürtiger bist, also bist auch gebürtiger?
Ich bin gebürtiger Hildesheimer.
Welche Schule?
Ich war hier auf dem Josephinum, also jetzt Mariano Josephinum, habe mein Abi gemacht, war dann bei der Bundeswehr. Hatte das Glück, da nicht ganz so weit weg zu müssen, war in Hannover eingesetzt und dann später auch nochmal wieder in Hildesheim und Holzminden, aber also hier im Beritt. Genau. Und aber dass ich beruflich hier wieder herkomme, das war eigentlich nie der Plan. Also war auch nie meine Vorstellung. Das war mehr oder weniger tatsächlich ein Zufall. Ich habe auch in der Zeit im Referendariat eine andere Richtung ausprobiert, auch anwaltliche Tätigkeit natürlich, aber in Berlin in einer größeren Kanzlei. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, weil die Kollegen hier in Hildesheim auch gesagt haben, wenn du mal fertig bist, darfst du gerne zurückkommen. Und da habe ich mich dann eine Zeit lang mit der Entscheidung, 2-3 Wochen, tatsächlich recht schwer getan, habe aber im Nachhinein nicht bereut, für die kleinere Lösung mich entschieden zu haben, weil ich hier recht glücklich bin. Ich habe hier dann angefangen zu arbeiten, 2005. Ich überlege schon gerade, das wird das zweite Jubiläum im nächsten Jahr. Also ich bin tatsächlich seit Anfang, also 1. Januar 2005, habe ich meine Anstellung hier bei Seppl und Müller begonnen. Und genau. Und bin seitdem eben hier. Also auch erste.
Aber was euch so ein bisschen so verbindet, ehrlicherweise, ist ja auch, also ihr habt euch beide gegen die Großstadt entschieden, beide für Hildesheim entschieden. Hildesheim ist sowieso die schönste Stadt Deutschlands, also ganz nachvollziehbar. Aber ihr habt euch beide auch gegen Wirtschaft entschieden. Also ihr habt ja, also auch Bene und auch du, ihr beide hattet irgendwie wirtschaftliche Affinität da, aber auch gesagt, nee, wir sind irgendwie doch mehr Juristen als Wirtschaft. Ja, also was war da der Grund?
Ich kann das ehrlich gesagt ganz kurz beantworten, denn bei mir war Wirtschaft nie wirklich ein relevanter Berufswunsch. Ich habe das von Anfang an gemacht als Zusatzqualifikation. Ich wollte nie in die Wirtschaft gehen. Ich habe angefangen, Jura zu studieren und es war klar, ich werde irgendwas Juristisches machen.
Aber wann war das klar? Gab es in deiner Jugend schon so einen Schlüsselmoment? Hast du mal irgendwie gerne Recht gehabt oder warst du der...
Wer hat das nicht?
Also wo hast du für dich entdeckt und gesagt, okay, das ist mein Weg?
Das ist eine gute Frage, die ich für mich auch, also die ich mir oft gestellt habe, weil ich manchmal gar nicht so sicher bin, ob das eigentlich vom beruflichen Bild, was man so braucht, wirklich hundertprozentig auf mich passt. Ich glaube es schon, wahrscheinlich ist es, wäre es egal, welchen Beruf man hat, immer hat man irgendwo vielleicht mal einen Zweifel. Ich wollte aber ganz lange Arzt werden. Also ich hatte ganz lange, als ich Schüler war, mit dem medizinischen Beruf geliebäugelt. Ich war ganz beeindruckt von jemandem, der als Sportmediziner, Orthopäde uns damals, früher habe ich viel Sport gemacht, man sieht das heute nicht mehr so, aber uns da betreut hat. Und das war für mich ein großes Vorbild. Und da habe ich gesagt, so was willst du mal machen? Der Wechsel kam dann eigentlich erst kurz, bevor es losging. Also zum Ende der Schule, der Schulzeit. Das waren so ein paar Überlegungen. Weiß nicht, meine Eltern haben vielleicht auch ein bisschen das Portfolio erweitert. Ich habe dann mal bei einem Bekannten meiner Eltern, der Anwalt auch hier in Hildesheim war, jetzt nicht mehr, ist es schon pensioniert.
Wie hieß der?
Das war Herr Ringe.
Herr Ringe?
Mhm. Okay. Dietmar Ringe von Kanzlei Dehne. Bei dem habe ich ein Praktikum gemacht. In den Ferien. Auch 2 oder 3 Wochen war das. Also,
was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Polizeibeamter gewesen und meine Mutter war Bürokauffrau. Die hat im Bischofsbüro zuletzt gearbeitet, im Sekretariat.
Na jetzt, also dein Vater hat ja auch um rechtliche Themen gekämpft, aber deine Mama war im Büro. Also jetzt kämpfst du um rechtliche Themen im Büro. Würde ja irgendwie zusammenpassen.
Ja, passt ein bisschen, genau. Und den Arztberuf hat meine Schwester ergriffen. Also die hat das dann irgendwie abgenommen, genau. Ich habe dann gedacht, Mensch, wo ist es eigentlich einfacher, wenn du dich irgendwo selbstständig machen willst? Also oder ne? Also da war die Überlegung, ja, als Anwalt brauchst du ein Zimmer, einen Schreibtisch und kannst dich an die Arbeit machen. Und als Arzt brauchst du eine große Praxiseinrichtung. Wahrscheinlich ist es etwas einfacher. Und dann habe ich gesagt, komm, ich studiere Jura. Und da bin ich jetzt gelandet.
Und hattest du während deines Studiums oder generell während deines Lebens einen Mentor an deiner Seite? Also wenn du jetzt Fragen hattest, in welche Richtung es im Leben geht oder im Job geht oder was der nächste Schritt ist oder auch konkret in den Mandantenfällen, wenn du nicht irgendwie dir unsicher bist, gibt es da irgendwie Menschen um dich rum, wo du sagst, die frage ich ganz gerne?
Also ich habe damals sicherlich viel mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe aber auch nicht immer sofort oder auch nicht immer auf die gehört. Die waren beispielsweise damals gar nicht einverstanden, als ich den Wechsel des Studienortes vollzogen habe. Das konnten die nicht so richtig nachvollziehen. Ich wusste, warum ich das machen will. Ich habe es denen dann aber erklärt und am Ende hatte ich sie doch beide auf meiner Seite. Aber das war so eine, da hatten wir so eine Phase, da musste ich tatsächlich eine Entscheidung für mich selber treffen. Ein Mentor, den ich da so dauerhaft oder für längere Zeit oder bestimmten zeitlichen Abschnitten an der Seite hatte, gibt es eigentlich weniger. Das kam dann eigentlich eher so, als ich in den Beruf kam hier. Und das waren dann durchaus meine damaligen Kollegen, zu denen ich ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis von Anfang an hatte. Und die oft, wenn es um Fragen ging, welche fachliche Ausrichtung, wie geht man mit so einer Situation um, da habe ich eigentlich immer bei den Kollegen gefragt, die das aus ihrer Vergangenheit beruflich auch kannten. Das habe ich meinen Eltern dann eher kommuniziert, aber so.
Okay. Benjamin, wie war es bei dir? Also was sprach bei dir gegen eine Karriere in der freien Wirtschaft und dann lieber doch mehr Recht als Wirtschaft?
Also bei mir war es auch da eine kleine Gemeinsamkeit. Auch ich habe während der Schulzeit viel Richtung Medizin, Psychologie gedacht. Echt? Und okay. Psychologie braucht man heute in unserem Beruf teilweise auch.
Wird ein Thema später.
Umgang mit halt Menschen vor allem. Das war mir schon immer, was mir gelegen hat, dass ich auch schon von Kindesbein auf Ferienfreizeiten mit betreut und immer viel Umgang mit Menschen gehabt habe. Das auch bis heute sehr gerne mache, dass sehr schätze am Beruf und deswegen war es keine Entscheidung gegen die Wirtschaft, aber im Studium hatte ich nach diesen ersten zwei Semester gemerkt, die rechtlichen Themen, das einfach, das liegt mir, das, dieser Gerechtigkeitssinn, den kann man da, ja, dem nachgehen und dementsprechend war dann relativ schnell klar, dass es in die Richtung gehen soll. Wenn man ganz in die Kindheit zurückgeht, als Kind ist immer eine Anekdote, die mir von Eltern oder ähnlichem berichtet wird. Als Kind habe ich immer gesagt, ich möchte gerne Papst werden. Weil dann gab es ja schon einen Papst Benedikt, deswegen dachte ich mir, das muss ich nicht mehr weiterverfolgen, dieses Ziel. Und genau, ansonsten bei uns familiär haben wir mit dem juristischen Bereich gar nichts zu tun. Meine Eltern stammen beide aus der Landwirtschaft und dementsprechend bin ich da der Erste in der Familie, der so mit rechtlichen Themen zu tun hat und
ist ja dann ehrlicherweise auch bei dem Background auch so ein akademischer Aufstieg, ne? Also ich glaube, dass dann irgendwie auch mehr, noch mehr dieses Gefühl von Stolz der Eltern, dass der Sohn jetzt Anwalt geworden ist.
Ja, das glaube ich, kann man schon so sagen, aber auf der anderen Seite auch war immer bei uns gar keine Frage, auch die Finanzierung des Studiums und so weiter. Ich musste, natürlich hat man Jobs nebenbei gehabt, aber nur in sehr geringem Ausmaß, weil die Eltern gesagt haben, man sollte sich darauf konzentrieren. Und da muss man auch einfach sagen, dass man sehr, sehr dankbar ist, dass man diese Möglichkeit hatte, dass man sich darauf fokussieren konnte, es dann auch relativ schnell zu Ende bringen konnte, das Studium. Also das ist wirklich auch, ja, sage ich mal, ein großes Glück, was man da im Leben hatte, dass man ja da solche Eltern und den Background an seiner Seite hat.
Du hast eben von Psychologie gesprochen und wir steigen mal so ein bisschen in die Materie ein. Eine Frage, die ich mir auf jeden Fall vor dem Podcast gestellt habe, war folgende. Wenn man die Kompetenzen in eurem Job aufteilen müsste, vor allem unter Berücksichtigung dessen, dass wir mittlerweile durch Digitalisierung, durch KI extrem viel Know-how auch öffentlich im Internet haben und die Menschen mit mehr Know-how zu euch zum Anwalt kommen. Inwiefern ist dann die Aufteilung des Anwalts, der Kompetenzen, also wie viel Psychologie brauche ich und wie viel juristisches Know-how brauche ich da eigentlich?
Also ich glaube, da kann man ganz klar sagen, juristisch ist auch bei uns in der Kanzlei, deswegen ist es gut, habe ich großen Respekt vor den Kollegen, die einzeln tätig sind. Ansonsten ist, glaube ich, immer mehr auch im juristischen Bereich eine Spezialisierung zu sehen, weil gerade auch die Mandanten sehr vorgebildet kommen. Das ist zutreffend, das erlebt man in der täglichen Beratungspraxis.
Seit wann erlebst du das schon? Seit 3-4 Jahren, seitdem du da bist? Also
ja, ist schon. Also ich bin jetzt ja 9 Jahre tätig und da kann man sagen, seit 4-5 Jahren ist das schon, sage ich mal, vermehrt aufgetreten. Genau.
Und das siehst du daran, dass der Mandant kommt und sagt, ich habe schon mal gelesen, das.
Genau. Das ist, okay. Dr. Google sagt dieses oder jenes und dementsprechend müssten wir das doch so und so machen. Und das ist manchmal, ja, auch förderlich für die Sache. Und sieht man, kann man auch über konkrete Fragestellungen direkt im ersten Beratungsgespräch schon mit den Personen reden.
Was macht eigentlich alles eure Kanzlei?
Ich würde jetzt sagen, wir sind relativ breit aufgestellt, aber nicht ganz breit. Wir haben einige rechtliche Bereiche, die bei uns, die wir grundsätzlich nicht betreuen, weil wir da keine Kollegen mit entsprechender Expertise haben. Das ist ein Bereich im Verwaltungsrecht. Da haben wir jetzt gerade so ein bisschen angefangen aufzubauen, aber das ist traditionell bei uns grundsätzlich nicht vorhanden. Im zivilrechtlichen Bereich versuchen wir eigentlich alles abzudecken, was man, was einem so passieren kann.
Was sind eure Kernkompetenzen? Also was ist jetzt von dir und von Bene? Was sind da eure Kernkompetenzen?
Also ich bin der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und bin sozusagen dementsprechend in der Beratung von Gesellschaften bei Gestaltung, aber auch bei der Auseinandersetzung und Streit unter Gesellschaftern Ansprechpartner.
Wieder in der Wirtschaft.
So, und wir decken eigentlich so ganz viele Bereiche ab, die halt dann Unternehmer, die vielleicht in dem Bereich nach Frage der Gestaltung mal kommen, die kommen dann auch, wenn sie mal ein anderes Problem haben, nicht? Also wenn die fahren mal zu schnell oder haben ein mietrechtliches Problem oder haben was gekauft oder verkauft und es gibt Probleme in der Abwicklung, also diese allgemeinen vertragsrechtlichen Kaufverträge, Werkverträge und die Themen, die damit zusammenhängen, die in der Wirtschaft natürlich häufig auftreten, die decken wir ab. Für Verkehrsrecht haben wir separaten Experten und Fachanwalt. Wir haben im Moment Fachanwaltsausrichtungen für Steuerrecht, Medizinrecht, Arbeitsrecht wird gerade wieder aufgebaut, Familienrecht haben wir aktuell nicht, Erbrecht wird gerade aufgebaut, das sind nur junge Kollegen, die sich damit, die gerade damit beschäftigt sind, da ihre Fachanwaltsqualifikation zu erwerben. Und Bau- und Architektenrecht haben
wir. Das ist das von Bär, ne? Okay.
Genau, ich bin Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, mache sonst viel Miet- und WEG-Recht auch noch nebenbei und ansonsten im Notariat der Schwerpunkt, genau.
Also so im Bau sehe ich es eher nicht, weil da gibt es ja extrem viele Baufirmen, aber jetzt vor allem im Verwaltungsrecht oder auch im Medizinrecht, wenn man da jetzt für große Mandanten arbeiten will, ist man da irgendwie auch nicht abhängig von irgendwie, ich nenne es irgendwie 1-2 Krankenhäusern oder von 1-2 öffentlichen Einrichtungen oder auch vom Anwalt, weil dann wahrscheinlich nur ein Anwalt sich dann für diese Kompetenz sich fortbildet und wenn er dann irgendwann wegfällt, dann gibt es diese Kernkompetenz nicht mehr in der Kanzlei.
Ja, hast du recht, das ist ein Problem oder das ist ein Thema und da muss man zusehen, dass man das gut auffängt. Also Vermeidung solcher Klumpenbildung, sagen wir immer, nicht? Bei bestimmten Mandaten. Das ist immer ein Thema, dass man schaut, dass man breit aufgestellt bleibt. Dass wenn tatsächlich mal was passiert, ein Mandant wegfällt, aus welchen Gründen auch immer, dass das sich nicht zu spürbar auf das ganze Konzept auswirkt. Das funktioniert aber ganz gut, insbesondere auch dadurch, dass wir ja mittlerweile relativ viele sind. Also wir sind in der Zeit, seit ich das jetzt begleite, beruflich schon gewachsen. Ich würde auch sagen, deutlich gewachsen. Das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, was versteht man unter deutlich? Es ist mit Sicherheit ein langsames und organisches Wachstum, aber dadurch halt auch relativ fest. Also tatsächlich wäre es so, wenn im Moment bei uns, wir sind 8 Berufsträger zurzeit und wir haben auch Arbeit für 8, eher für 9. Das ist eine gewisser Druck, unter dem man ständig arbeitet. Ohne Druck arbeitet man aber auch nicht schnell und nicht gut. Und deswegen ist das auch gut. Der darf nur nicht zu hoch werden. Als ich mal eingestiegen bin, war ich der 5. Ja, da waren also 4 Kollegen vorher. Eine Kollegin, die vorübergehend ein bisschen ausgeholfen hat. Wir hatten damals standen wir vor dem Weggang von Dr. Greisinger aus Altersgründen, der ja auch eine ganz prägende Phase für die Kanzlei hatte. Kann man nachher noch mal was erzählen? Das ist immer ganz, ganz lustig, was man teilweise dann überhaupt erstmal über die Kollegen erfährt, wenn man in Deutschland unterwegs ist und gar nicht so sehr in Hildesheim. Da kann man zu Dr. Greisinger ein bisschen was sagen. Aber der war damals schon eben recht alt. Und das Ausscheiden aus der Kanzlei stand bevor. Dazu war Herr Bückener schon sozusagen angeworben worden. Und das war dann sozusagen die Viererstärke, wo ich als Fünfter dazu kam. Und mit Dr. Meyer und Dr. Winte, Böhnecker und Bückener, ne? Greisinger sozusagen ausscheidend. Und dann waren wir irgendwann sechs mit Benedikt und dann kam eine siebte dazu und jetzt sind wir noch zwei mehr. Das ist über die vielen Jahre sicherlich ein langsames Wachstum, aber es ist dadurch recht konstant. Ne?
In Gesellschaftsform her seid ihr eine GbR?
Sind wir eine GbR, genau.
Und was ist der Unterschied zwischen einer GbR und einer Partnergesellschaft mit beschränkter Berufshaftung?
Genau, die Part MBB ist eine Gesellschaft, über die wir, oder Gesellschaftsform, über die wir auch schon nachgedacht haben, vielleicht wechseln wir das auch nochmal, also da laufen im Moment Gedanken. Wir haben, sind traditionell eine GbR und es ist nicht ganz einfach. Also, mit acht Leuten, was immer so war und immer gut funktioniert hat, irgendwie umzuwechseln. Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung hat letztlich für die Mitglieder der Gesellschaft, also für uns Anwälte, den Benefit einer bestimmten Beschränkung für bestimmte Haftungsfälle, und zwar die beruflichen Haftungsfälle. Man hat dann Verpflichtungen, in bestimmter Mindesthöhe eine Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten. Die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Berufshaftpflichtversicherungshöhe liegen da drunter. Bei der Partnerschaftsgesellschaft beschränkter Berufshaftung muss man das etwas höher aufstocken. Also von der gesetzlichen Mindestgrenze muss man das Vierfache nehmen. Also von 500.000 auf 2 Millionen muss man das versichern. Und dann kann man das umwechseln. Man haftet dann persönlich nicht mehr für Fehler, die man beruflich macht. Und das ist bei der GbR so in der Form, in der wir jetzt noch sind, würden wir theoretisch auch persönlich dafür noch haften.
Diese fachlich, finde ich, relativ präzise Frage war die Frage von ChatGPT. Ich habe ChatGPT vorher gefragt und meinte, hey, Seppelt und Müller, schau dir die Kanzlei mal an, das sind die ganzen Daten und welche Fragen würdest du stellen? Und dann hat er mir irgendwie 10 Fragen gestellt. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Fragen würdest du als Jurist stellen oder welche Fragen würdest du als Steve Jobs stellen? Dann haben sich die Fragen ein bisschen verändert, je nach dem Prompt. Und ich finde es mittlerweile echt beeindruckend, teilweise erschreckend beeindruckend, wie gut die KI mitdenken kann. Wobei, wenn man es jetzt runterbricht, ist ja gar nicht mitdenken, sondern es ist ja die Wahrscheinlichkeit zwischen den Wörtern. Also funktioniert die KI mit Wahrscheinlichkeit. Aber dann stelle ich mir die Frage, brauchen wir Rechtsanwälte in 10 Jahren noch? Ja, nein. Genau, das war's erstmal. Brauchen wir Rechtsanwälte in 10 Jahren noch?
Also meines Erachtens in jedem Fall. Denn auch wenn das Rechtliche, denke ich, durch die KI immer mehr aufgearbeitet werden kann, ist es so, du sagst es ja selbst immer gerne, Menschen folgen Menschen. Ich glaube, gerade in unserem Job ist es wichtig, die Ergebnisse oder die juristischen Ergebnisse auch den Mandanten zu vermitteln. Also ich glaube auch, die Leute kommen ja in der Regel mit einer Fragestellung oder mit einem Problem zu uns. Und wenn man denen lediglich sagen würde, die KI sagt das und das ist die Lösung, würde das nicht ausreichen, weil das Problem will ja auch verstanden werden. Es ist oft auch, dass man neben der eigentlich juristischen Frage auch noch, ja, den Sachverhalt etwas größer bespricht. Man gibt konkrete Handlungsanweisungen mit. Und das auch gerade im unternehmerischen Bereich kriegt man oft auf der Gegenseite die Antwort, dass man sagt, okay, Sie sagen, das ist juristisch so und so, aber wie sollen wir es jetzt praktisch umsetzen? Und ist auch diese Anweisung, glaube ich, da muss man immer sehr gucken, was hat man für eine Person gegenüber, wie geht die generell mit ihren Sachverhalten um und dass man das dann individuell auch auf die jeweilige Person abstimmt. Und ich glaube, das ist der Vorteil, dass das ein Mensch immer noch besser kann als eine KI, weil die KI kennt die Person an sich nicht. Und dementsprechend finde ich das auch noch wichtig. Und das kriegen wir auch täglich mit, dass es da gut ist, wenn man da individuell berät.
Aber der Erfolg von Projekten oder eben in dem Falle von Lösungsfindungen passiert in der Vorarbeit. Und BlackRock zum Beispiel hat weltweit 4000 Analysten gekündigt, weil die Analysten die Vorarbeit gemacht haben für die Entscheidungsträger, die dann gesagt haben, kaufen wir oder kaufen wir nicht. Wenn jetzt der Anwalt durch die KI eine effizientere Vorarbeit bekommt, kann der Anwalt ja auch die Produktivität im Jahr pro Anwalt in einer Kanzlei ja auch erhöhen. Das heißt, dann genau das Gegenteil, erwarten wir so einen Umsatzboom in den nächsten Jahren von Anwälten, weil sie mehr schaffen können in den nächsten Jahren?
Ich weiß nicht, ob es einen Umsatzboom geben wird. Ist ja auch immer eine Frage, wie sich das verteilt, wie viele Anwälte es gibt, wie viele sich darauf einstellen und wie erfolgreich sich das wirklich durchsetzt. Sicherlich werden wir, du hattest am Anfang danach gefragt, eine kleine Änderung bei den Kompetenzanforderungen zu verzeichnen haben. Also dieser Umgang mit so etwas. Da kannst du mal bei uns in der Kanzlei die jüngste Anwältin, einen aus der Mitte, also mich vielleicht, und den ältesten Anwalt fragen. Da wirst du ganz unterschiedliche Kompetenzen für den Umgang mit IT entdecken. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten, wo wir uns anpassen müssen. Und je älter man ist, umso schwieriger fällt einem das. Ich sehe das bei mir schon. Ich fühle mich zwar noch gar nicht so alt, wenn ich aber auf das Papier gucke, dann weiß ich doch, ich bin es schon ganz schön und gehöre jetzt gerade sozusagen zur älteren Hälfte der Kanzlei, wenn auch am unteren Rand, aber das ist so ein kleiner Wechsel, den ich gerade durchmache und wir implementieren im Moment auch gerade bei uns in die Arbeit immer mehr Systeme, die uns von der IT mit vorgegeben werden. Also wir nutzen Vereinfachungen im Ablauf. Das ist aber bislang der Verfahrensablauf in der Abwicklung der Sachen. Also das Verfassen von Schriftsätzen, Benutzung von Kurzbefehlen und Textbausteinen, einfach bei den Anweisungen an die Mitarbeiter, was wie zu machen ist, was wie rausgeht, elektronischer Postkorb anstatt ausgedruckte Akte und solche Sachen. Das ist schon nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt sage oder überlege, wie man in die inhaltliche Arbeit die KI installieren könnte, weiß ich nicht, ob das im Moment tatsächlich für unseren Beruf, denn wir sind ja am Ende endverantwortlich für das, was unterschrieben wird, ob das wirklich schon eine Hilfe ist. Ich weiß, dass die KI Ergebnisse liefert, die zum Teil beeindruckend sind. Das einmal erlebt, dass ich einen Mandanten, der sagte, ich habe das und das Problem, hat mir das eine Stunde lang geschildert und gesagt, ich habe dann dieses Schreiben mal rausgeschickt und dann habe ich ihn gelobt für das gut formulierte Schreiben. Das war auch 2 oder 2,5 Seiten lang. Und dann sagte er, er hätte es nicht selber gemacht. Und dann hat er mir gesagt, dass das ChatGPT für ihn gemacht hätte, nachdem er da ein paar Informationen reingegeben hat. Da muss man natürlich wissen, was muss ich da für Informationen reingeben? Da muss man sich mit dem Ganzen technisch auch schon so ein bisschen auskennen. Muss dann auch die Vorarbeit leisten, was gebe ich dann für Informationen? Aber da kam tatsächlich auch aus meiner Sicht was Brauchbares raus. Aber ich muss das ja trotzdem immer endkontrollieren. Denn klar, ich weiß, ich kann nie sicher sein, dass die KI nicht irgendeine Lücke lässt oder irgendetwas nicht erfasst oder falsch bewertet. Und wenn das dann rausgeht, ohne dass ich es gesehen habe, kann das auch mal peinlich werden. Nicht? Und da muss ich es am Ende doch einmal durchlesen. Dann kann ich es auch am Anfang einmal durchdenken, kurz abfassen. Und ich weiß nicht, ob der Zeitverlust, das ist ja immer das, wenn es darum geht, man schafft mehr pro Zeiteinheit, durch das Selbstbearbeiten, so wie wir es jetzt schon optimiert oder immer weiter optimiert machen, ob der so groß ist, dass man jetzt sagen würde, die KI, ich kann die mit Sicherheit noch nicht morgen da implementieren. Und ich habe auch immer, bin natürlich auch schon in einer anderen Zeit in dem Beruf groß geworden. Das heißt, so eine gewisse Skepsis, dass die wirklich die Arbeit so gut machen kann. Es kommt ja letztlich, Benedikt hat es gesagt, man muss die Menschen mitnehmen und auch teilweise abholen und man muss ja auch am Ende Menschen überzeugen. Und da kann ein sachlicher Text auch komplett korrekt sein, aber die Überzeugungskraft, die ist manchmal ja in Gedankenschleifen enthalten, die man eben einer KI noch nicht so abverlangen kann und die einfach noch nicht leisten können. Aber das wird sicherlich, wenn du jetzt fragst, wie ist das in 10 Jahren, dann wage ich gar keine Prognose, weil wenn ich das jetzt mal einmal 10 Jahre zurückdenke, dann hat sich das schon stark verändert und die Veränderungen steigen ja immer potenziert. Also das kann gut sein, dass es in 10 Jahren anders aussieht.
Ich glaube, die KI kann sogar rechtlich präziser sein als Anwälte. Ich glaube aber, dass diese rechtliche Präzision nicht immer gebraucht wird, sondern dass es häufig auch Auslegungssache ist, vor allem in eurem Job.
Und ich glaube, dass deswegen auch die menschliche Kompetenz auch super wichtig ist. Aber ich will euch ja keine Angst machen, ne? Aber eine Sache, die so eine Anekdote mal. Vor einem halben Jahr war ich auf in so einer geschlossenen Gesellschaft, auf so einer Tech-Konferenz, und da wurde Google AI vorgestellt, also von Google das KI-Projekt. Und zwar aus der Medizinbranche. Google Med Gemini heißt das, also so heißt die KI-Sprache. Und da hat er erzählt und meinte, in Amerika gibt es so einen allgemeinen Ärztetest. Das ist so ein Med Q&A, und daran misst du, wie gut der Arzt ist. Und in Amerika ist es so, dass der Durchschnitt der Ärzte hat diesen Fragebogen oder diesen Test mit einer Richtigkeit von 71,1% quasi gelöst. Und das Witzige dabei ist, Med Gemini von Google hat es mit einer Richtigkeit von 86% gelöst. Das heißt, der durchschnittliche Arzt war schlechter als die KI. Natürlich kann die KI jetzt auch den Menschen nicht behandeln, aber vom Wissen her und vor allem bei der Vorarbeit oder bei der präzisen Formulierung von Dingen oder auch nur als Sparringspartner. Also am Ende des Tages, irgendwann wird es eine Juristen-KI geben, die vielleicht euch irgendwann beraten wird. Ihr werdet dann trotzdem die Arbeit machen, aber für 500 € im Monat zahlt ihr dann irgendeine Software, und dann habt ihr immer so einen Berater an eurer Seite, der dann sagt, hier, die Gesetzeslagen gibt's noch oder die Gesetzeslagen gibt's noch. Aber wie macht ihr es denn eigentlich heute? Also wie ist denn heute eure Vorarbeit? Wie digital seid ihr da? Und mal ganz runtergebrochen, Bene, auf einer Skala 1 bis 10, wie digital ist der Pilt und Müller?
Ich würde sagen, aktuell eine klassische 5 im mittleren Bereich. Es, genau wie Jan-Henrik auch sagt, es hängt darauf an, auch welcher Kollege, nicht jeder Kollege, muss bei uns dieselben Tools nutzen, sage ich mal, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und da ist es auch gut, die Altersstruktur bei uns, dass wir wirklich von älteren bis jüngeren Kollegen alles dabei haben. Und gerade unsere jüngste Kollegin, Frau Dr. Weiterer, hat sich mit der Thematik schon sehr auseinandergesetzt. Und das ist nicht Zukunftsmusik. Diese KI-Tools gibt es schon. Dort hat sie auch schon Fortbildung besucht. Und dass wir sagen, das Themenfeld dürfen natürlich nicht verschlafen, weil auch in unserer Arbeit geht es immer mehr um auch Schnelligkeit. Natürlich, die Leute kommen mit einem Problem, wollen dementsprechend nicht erst in 3 oder 8 Wochen ein Ergebnis haben, wenn man ganz tiefgehende Prüfung gemacht hat, wie früher noch ganz viele Bücher gelesen hat. Also es ist schon immer gut, wenn man auch schnell den Mandanten ein Ergebnis präsentieren kann. Und dort kann es eine Hilfe sein. Aber aktuell ist es, glaube ich, auch noch, ja, wenn man sich nur darauf verlassen würde. Neulich hatte ich auf der Gegenseite eine Klage aus einer Kanzlei aus Hamburg, und wo man hinterher auch gesehen hat, die muss KI-basiert gewesen sein, ging es um Unterlassungsansprüche, also keine finanziellen Ansprüche. Am Ende in der Klage war aber noch ein Anspruch auf Zinsen drin. Wo ich dachte, wenn das der Kollege nochmal kontrolliert hätte, dann hätte das da nicht drinstehen dürfen. Also aktuell, glaube ich,
ansonsten, das ist keine erfundene Geschichte, ne? Das ist eine.
Genau. Das ist jetzt aktuell gerade vor 3, 4 Wochen eingegangen bei uns. Und
ist eigentlich verrückt.
Deswegen, es gibt das schon, und es kann auch eine Hilfe sein. Also man darf diesen Themenbereich nicht halt links liegen lassen. Und genau, deswegen gucken wir uns das auch an. Aber ich glaube, aktuell ist es auch auf der Mitarbeiterebene. Also seit 1, 2 Jahren diktieren, zumindest die jüngeren Kollegen, nur noch digital. Also auch da, dass wir unsere Mitarbeiter, die qualifiziert sind, auch, sage ich mir, für die höherwertigen Arbeiten einsetzen können. In der Zwangsvollstreckung, dass dafür mehr Zeit ist, und diese schlichten Schreibarbeiten, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist auch immer so, dass da die Mitarbeiter angewiesen werden von uns, natürlich das, was wir digital diktiert haben, natürlich nochmal end zu kontrollieren, da auch nochmal zu schauen, orthografisch, ob das richtig ist und ähnliches.
Aber das hört sich für mich sehr hybrid an. Also ihr könnt sowohl jung, modern und digital, aber auch, wenn man will, trotzdem noch Oldschool-Business und alles in Papierform und so weiter. Also wahrscheinlich auch wegen der Demografie der Mandanten wahrscheinlich auch, ne? Weil wenn ich komme, dann will ich eben diese digitalen Kompetenzen sehen. Aber wenn mein Vater kommen würde, der würde es jetzt Papier sehen wollen. Also von daher seid ihr auch so ein bisschen auch von den Mandanten wahrscheinlich auch irgendwie abhängig, dass die auch sich verändern.
Also da gehen wir auch individuell drauf ein. Das ist zum Beispiel auch im Notariat, wenn Verträge abgewickelt werden, auch Stichwort Nachhaltigkeit. Es wird nicht mehr alles stumpf in Papier rausgesendet. Es wird zwar überwiegend noch gewünscht, gerade bei Urkunden, dass die Leute die in Papierform haben wollen, aber ein Firmenkunde sagt oft, wir haben ohnehin eine rein digitale Ablage, bleib mir bitte mit Papier vom Hals, sondern schick es uns digital, dann haben wir es auch schneller. Wir können es direkt in der richtigen Form ablegen. Also da wird immer auf den jeweiligen Kunden eingegangen.
Okay. Jetzt haben wir ja gesagt, dass die menschliche Kompetenz auch deswegen wichtig ist, weil es auch um Gefühle geht, weil es auch um Überzeugung geht. Wie war eigentlich euer erstes Gefühl, als ihr mal einen Fall vor Gericht gewonnen habt? Oder den ersten Fall, den ihr vor Gericht gewonnen habt?
Ja, man,
kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, kann ich mich. also man fühlt sich da immer gut, in gewisser Weise auch bestätigt. Es gibt immer Ungereimtheiten, Ungewissheiten. Wir versuchen die ja größtmöglich in den Griff zu bekommen. Und natürlich freut man sich, dass die Arbeit zu einem Erfolg geführt hat, mit dem am Ende auch der Mandant zufrieden ist. Das ist ja gar nicht so einfach bei uns. Wenn es vor Gericht geht, dann ist die Chance 50-50. Also einer gewinnt, einer verliert. Ja. Oder man vergleicht sich. Ja, das ist im Grunde genommen, dann fühlen sich beide als Verlierer eigentlich. Ne? Deswegen ist das, also es ist schon cool, wenn man sowas gewonnen hat. Und man weiß aber auch vorher, man schätzt die Risiken ja ein, wenn man jetzt in einer kritischen Sache vor Gericht geht, dann versucht man, das entsprechend zu kommunizieren, dann ist man selber auch darauf eingestellt und dann kann man sowas auch mal verlieren und muss jetzt nicht sozusagen dann sich 3 Tage grämen. Man hat das ja auch nicht immer alles selbst in der Hand. Wir können ja auch nur mit den Sachverhalten arbeiten, die uns präsentiert werden oder die das Leben geschrieben hat, und dann versucht man, das Beste rauszuholen.
Darfst du sagen, worum es ging? War das jetzt ein Blitzerfoto? War das jetzt?
Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, welches mein erster Fall war vor 20 Jahren. Also das, da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken. Ich habe einmal, ich erinnere mich an einen, wo du jetzt gerade Blitzerfoto sagst, wo ich tatsächlich in einer Verhandlung bei der Analyse eines Messprotokolls, und es ist Bußgeldrecht, ist ja gar nicht mein Kernbereich, aber ich habe das am Anfang noch relativ häufig gemacht. In der Argumentation mit dem Gericht sozusagen den Richter umgedreht habe. Der war anfangs eigentlich der Meinung, dass der Mandant verknackt werden muss und dass das Protokoll in Ordnung ist. Und dann haben wir so viele, also 3 Punkte in dem Protokoll, die nicht in Ordnung waren, dann mit ihm erörtert, und das wirklich auch im Einzelnen, so dass der dann am Ende sagte, also jetzt, da wäre er jetzt auch der Meinung, als wir den 3. Punkt genannt haben, dass das jetzt doch zu Unrecht wäre, und der Messbeamte, der als Zeuge vorher vernommen worden war, der saß noch hinten im Zuschauerraum, hat sich das Ende des Prozesses angeguckt, und dessen Gesicht wurde tiefrot, der war richtig wütend, der hat sich dann auch noch dann eingemischt, und da kam der Mandant hinterher raus und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das war grandios, also der beste Bußgeldanwalt. Das ist natürlich ein einmaliger Fall gewesen, ja, so, aber das, genau.
Also wenn meine Podcast-Zuhörer keine Firmen verkaufen, aber Bußgelder haben, dann können die sich bei dir melden.
Also es bleibt in Erinnerung, dann nicht genauso, hat man nochmal ein Misserfolg, aber.
Aber normalerweise ist ja dein Steckenpferd tatsächlich mit Gesellschaftsrecht, also auch Firmenverkäufe, Firmengründungen, Joint Ventures, ja. Fusionen und sowas.
Ja, genau. Da ist in der Regel dann auch die Gestaltung von Verträgen Mittelpunkt oder die Kontrolle von Verträgen, gerade wenn...
Bist du da eher Rechtsanwalt oder bist du eher Notar? Also wann schaltet man eigentlich um?
Ja, das Umschalten kann man da gar nicht, sondern man muss vorentscheiden. Ne? Also der Auftrag kommt rein und ich muss in dem Moment wissen, ob das ein anwaltlicher oder notarieller Auftrag ist. Das liegt daran, dass wir hier in Niedersachsen ja das Modell des Anwaltsnotariates haben. Also man wird in Niedersachsen nur Notar, wenn man auch eine Anwaltszulassung hat. Und verliert man die Anwaltszulassung, darf man ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr Notar sein.
Aber darfst du anwaltlich beraten und Bene darf beurkunden?
Nein. Man muss das klar voneinander trennen. Das war der Antritt gerade, weshalb das auch am Anfang bei jedem Mandat geklärt sein muss. Also kommt jemand und sagt, ich habe hier einen Unternehmenskauf und wir wissen, da gehören Grundstücke dazu, das war, bei welchen Gründen auch immer, ist ein Share-Deal, also ein Anteilskauf einer GmbH, wo eine Beurkundungspflicht mit verbunden ist. Dann müssen wir klären, sollen wir das notariell begleiten oder sollen wir das anwaltlich begleiten? Weil der Notar grundsätzlich eine neutrale Stellung hat für alle Beteiligten, und die ist auch sehr wichtig und die wird durch das Gesetz geschützt. Und der Anwalt hat eine parteiische Stellung. Das heißt, der ist immer für seinen Mandanten da und der kann nicht neutral sein, der muss für seinen Mandanten da sein. Das ist ja so angelegt. Und deswegen müssen wir am Anfang, dann wenn das unklar ist, muss das am Anfang geklärt werden, in welcher Weise der Auftrag bearbeitet werden soll.
Und unparteiisch heißt aber auch nicht, dass er einfach nur neutral da sitzt und vorliest, sondern unparteiisch heißt auch, dass wenn ihm irgendwie in den Notar was auffällt, keine Ahnung, der Kaufpreis ist viel zu gering, dass er dann irgendwie auch dem Verkäufer warnen muss und sagen muss, hey, der Kaufpreis ist viel zu gering, das ist irgendwie nicht der Marktwert, sei gewarnt, oder nur als Hinweis von mir als Notar, musst du sowas auch machen?
Grundsätzlich nicht, aber ich sage grundsätzlich, weil es Ausnahmen gibt. Als Notar habe ich eine Neutralitätspflicht, aber die Hauptpflichten eines Notars bei der Beurkundung eines Geschäftes sind die Ermittlung des Willens der Parteien und die Umsetzung dieses Willens in der Urkunde. Das ist manchmal schwierig und bedarf unter Umständen auch zusätzlicher anwaltlicher Beratung durch die Parteien, wenn die extrem widerstreitende Interessen haben. Wenn die eine Einigung gefunden haben, dann muss ich gucken, wie ich das, worauf die sich geeinigt haben, möglichst gut formuliere, sodass es am Ende keinen Streit darüber gibt, und dann kann ich das beurkunden. Die Frage nach dem Kaufpreis beispielsweise, die du gerade aufgeworfen hast, ist eine ganz interessante. Grundsätzlich hat sich der Notar natürlich der Bewertung zu enthalten, nicht? Also ich darf nicht hinterher nach der Beurkundung sagen, Mensch, herzlichen Glückwunsch, das haben sie jetzt wirklich günstig erstanden oder was auch immer. Da hat man sich wirklich zurückzuhalten. Und ich hat mich grundsätzlich auch nicht zu interessieren, auf was die sich geeinigt haben. Ich muss aber eingreifen, wenn ich wirklich merke, dass einer Partei eklatantes Unrecht passiert, oder ich merke, dass die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ich bemerke Dinge, die vielleicht auch auf eine Täuschung oder irgendwas hindeuten. Das darf ich nicht tolerieren. Dann darf ich nicht einfach nur, ich sag mal, neutral, salopp gesagt, Mund halten und vorlesen, sondern dann gibt es Hinweispflichten. Aber dafür braucht man auch schon eine gewisse Erheblichkeit dieser Asymmetrien oder Diskrepanzen, die es da gibt.
Hier kommt eine kurze Werbepause. Wie ihr wisst, hatten wir vor einigen Wochen Martin Kind im Podcast zu Gast. Mit ihm haben wir auch darüber gesprochen, dass Kind seit einigen Jahren der Ansprechpartner für Brillen geworden ist. Ja, richtig gehört, Kind ist unser Partner für gutes Hören und Sehen. Es gibt mittlerweile über 150 Kind-Augen-Optik-Filialen. Und zu unserem Glück auch ganz viele hier in unserer Umgebung. In Hildesheim, in der Almstraße, aber auch in Eilfeld. Natürlich mehrere in Hannover, in Bad Gandersheim, Burgdorf, Seesen, Einbeck, Wolfenbüttel, in Braunschweig, Goslar und in ganz, ganz vielen anderen Städten auch. Das Beste an dieser Werbung heute: Wir haben eine richtig coole Aktion für euch. Aktuell gibt es in allen Kind-Augen-Optik-Filialen die Aktion 2 für 1. Wer sich also eine Brille bei Kind kauft, bekommt die Gläser der zweiten, günstigeren Brille, egal mit welcher Kind-Glasqualität, kostenlos. On top gibt es 30% auf die Fassung der günstigeren Brille. Also, was will man mehr? Das Ganze gilt für alle Marken und Glasqualitäten ausnahmslos. Wer also darüber nachdenkt, sich eine neue Brille anzuschaffen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit den Angeboten von unserem Partner Kind. Alle Infos unter kind.com/sehen.
Ich habe mal so ein Problem gehabt tatsächlich. Also ich habe eine Familie, Verwandte hatten was gekauft, und dann hat der Notar irgendwie zwischendurch oder danach, ich weiß es gar nicht, gesagt, das war ja jetzt irgendwie ein bisschen unter dem Marktpreis. Dann war der Kaufpreis irgendwie 10-20% unter dem Marktpreis. Gut, wenn man Immobilien flippen will, dann kauft man die auch meistens auch günstiger. Aber das fanden die sehr unangenehm. Und danach wurde, glaube ich, sogar so versucht, dann gegen den Notar vorzugehen, einfach nur für die Aussage. Am Ende ging das alles dann noch durch und dann ist doch nichts passiert. Aber von da kommt die Frage her, ob man das überhaupt normalerweise dürfte, zu sagen, hier 10% unter Marktpreis gekauft.
Nein. Ich würde es nicht sagen.
Ja, okay. Wie war dein erster Fall, Bene? Kannst du erinnern?
Auch wenn es bei mir nur 9 Jahre her ist, kann ich den ersten Fall konkret auch nicht mehr erinnern. Aber es gibt so ein paar prägende Fälle, wenn man auch dann vielleicht die erste Instanz nicht gewinnt, dann in der Berufungsinstanz aber Recht bekommt. Das sind meistens die Fälle, wenn man die sich dann ja die größte Freude ausbreitet. Also das ist auch das Schöne am Anwaltsberuf, dass man ein Parteivertreter ist. Also man fiebert dann in der Regel mit der Partei auch mit und setzt sich dafür ein. Im notariellen Bereich ist man ja gemeinsam für alle Urkundsbeteiligten tätig. Und das ist auch so ein schöner Unterschied, was wir da in der täglichen Arbeit haben, dass man auf der einen Seite diesen Einsatz für die Mandanten hat, auf der anderen Seite streng neutral ist. Und genau, da aber auch der Vorteil ist, die Leute wollen nicht gegeneinander, sondern im notariellen Bereich kommen die Leute meistens gemeinsam und wollen gemeinsam etwas umgesetzt haben, ist dann auch von der Beratung etwas anderes. Also das ist schön.
Hm. Wie ist generell jetzt so ein bisschen die Transformation in Kanzleien? außerhalb der Digitalisierung. Wir haben ja noch generell Fachkräftemangel. Wir haben Wissen, was in Rente geht und wo kein Wissen hinterherkommt, was, wo Wissen auch vielleicht verloren gehen kann. Also was sind so generell so die nächsten Bausteine, die man unternehmerisch angehen muss in der Kanzlei?
Also du sprichst da wichtige Punkte an, die uns auch schon seit vielen Jahren beschäftigen. Das beginnt mit der Ausbildung und mit auch der Anzahl der Menschen, die eine Ausbildung in unserem Beruf, also Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, beginnen. Die wird nämlich kontinuierlich kleiner. Und das heißt, dass natürlich immer weniger Fachkräfte, die wir, und da besteht gar kein Zweifel dran, nach wie vor benötigen und auch dringend benötigen. Und das, die werden weniger. Das ist immer schwieriger, solche Kräfte zu gewinnen für sich. Also wir haben ja mit dem ständig leichten Wachstum der Kanzlei natürlich auch den Mitarbeiterstock ausweiten müssen. Und wir merken das auch, wenn mal jemand geht, altersbedingt oder aus anderen Gründen, was durchaus vorkommt, war viele Jahre früher anders. Ja, da gab es diese Mangelerscheinungen nicht. Und die Kollegen, die aus der Zeit kommen, haben auch manchmal so ein bisschen Probleme jetzt, sich anzupassen, dass man mit Mitarbeitern einfach anders umgehen muss, nicht? Also man muss viel, es ist so ein bisschen so ein Wettbewerb um Mitarbeiter entstanden, in den wir jetzt auch eingestiegen sind, und wir versuchen für unsere Mitarbeiter das Arbeiten bei uns so gut und angenehm wie möglich zu gestalten, einfach damit die sich tatsächlich bei der Arbeit wohlfühlen. Es ist manchmal, muss unter Zeitdruck gearbeitet werden. Das ist, viele können das, manche können das nicht so oder mögen das nicht so. Und dann muss man gucken, dass man den Annehmlichkeiten bietet, dass man die nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, dass man so ein bisschen Benefits an der Seite liefert. Damit die sich wohlfühlen. Und es ist natürlich, greift so ein bisschen in die Thematik, die du anfangs des Gesprächs auch angesprochen hattest mit der KI. Die kann vielleicht so ein bisschen was ersetzen, aber noch ist das nicht so. Und auch bei den Mitarbeitern muss man natürlich gucken. Die müssen ja auch mehr und mehr lernen, mit diesen technischen Neuerungen umzugehen. Und die haben einfach andere Anforderungen. Das ändert sich ein bisschen. Aber wir werden auf absehbare Zeit nach wie vor Mitarbeiter brauchen und müssen da weiter drum kämpfen. Und ja.
Es ist vielleicht nochmal, um da darauf aufzusatteln, vielleicht auch die Besonderheit bei uns, dass wir weiterhin viel ausbilden und auch unsere Mitarbeiter ganz oft nicht von extern kommen, sondern bei uns ausgebildet wurden. Und ja, da ist es so, wenn man bei mir die letzten 9 Jahre sich anschaut, als ich begonnen habe vor 9 Jahren, gab es in Hildesheim noch 2 Berufsschulklassen mit 20, 25 Berufsschülerinnen, ja, im Überwiegenden. Und mittlerweile müssen wir darum kämpfen, dass in Hildesheim die eine Berufsschulklasse, wo, glaube ich, noch 12 oder 13 Schülerinnen den Beruf der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten lernen wollen, dass die hier nicht geschlossen wird und die dann zur Berufsschule nach Hannover müssen. Also ein Thema, was ganz wichtig ist. Und genau, also wir sind immer auf der Suche nach jungen, motivierten Leuten. Das ist ein toller Beruf, glaube ich, wo man auch viel mitkriegt und ja auch sehr unterschiedliche Arbeiten macht. Also und auch hochwertige Arbeiten, die für uns ganz wichtig sind im Background. Und ja, das ist vielleicht etwas, wo Seppelt und Müller auch die älteren Kollegen schon immer erkannt haben, das ist wichtig, da nicht irgendwann zu sagen, wir kriegen jetzt keine Abiturienten mehr, das ist einfach schwer auf dem Markt, viele gehen da studieren heutzutage, der Ausbildungsberuf wird nicht mehr so angenommen wie halt früher, und ja, man kann die Leute aber sehr gut selbst qualifizieren, und ja, da müssen wir sagen, auch unsere jungen Mitarbeiterinnen, sehr verlässlich, also da müssen wir auch für die Jungen mal eine Lanze brechen, dass man da nicht immer nur drüber schimpft, sondern sagt, wenn man sich da engagiert, und auch für die Mitarbeiter generell, dann ist das ein großer Benefit. Und wie gesagt, auch so ein Büro ist immer Teamsport, und auch wir können, sage ich mal, vorne nur glänzen, wenn wirklich die wichtige Arbeit auch im Background gut abgearbeitet wird. Und ja, das ist vielleicht bei uns, wo ich immer sehr dankbar bin, da in einer Sozietät gelandet zu sein, wo auch die älteren Kollegen immer offen waren für Neues. Ist genau jetzt, wenn Frau Dr. Weiterer dieses digitale Thema sehr fokussiert angeht, da wird nicht gesagt, ach, das brauchten wir früher nicht, ist auch mit Kosten verbunden, das lassen wir mal sein, sondern sind wir sehr dankbar, dass diese Themen da aufgegriffen und ja, vorangetrieben werden. Und nur ein konkretes Beispiel zu nennen. Als ich vor 7 Jahren, glaube ich, mittlerweile her, über die Wirtschaftsjunioren hatten wir mal einen Vortrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und bin ich hinterher auch in die Sozienbesprechung gegangen, habe gesagt, Mensch, wäre das nicht auch was für Seppelt und Müller, dass wir da für unsere Mitarbeiter, ne, ist ja auch viel ein großer Druck oft auf dem Kessel, dass wir da den Mitarbeitern uns an die Hand geben können. Und das wurde dann konkret umgesetzt, dass jetzt jeden Mittwoch kommt eine externe Person zu uns, wo die Mitarbeiterinnen eine halbe Stunde Yoga machen können. Krass, oder okay. Auch für den Rücken etwas machen. Und cool. Ja, weil es, glaube ich, einfach auch dieser Druck einfach da ist und auch wichtig ist, dass man weiß, was die Mitarbeiter da tagtäglich leisten. Also,
Wie viel seid ihr denn jetzt gerade?
Wir sind mit Mitarbeitern und Kollegen ungefähr 33, also 8 Berufsträger und dann im Background, auch gerade im Notariat, da sind wir zum Glück noch personell sehr gut aufgestellt, dass wir da viele Fachkräfte haben. Und
krass, aber es ist schon eine Hausnummer, ne? Also 33 Leute auf der Payroll.
Jetzt, genau, also wir haben dann, da ist eine Reinigungskraft noch dabei und ich glaube, momentan sind es 4 Auszubildende. Genau, und der Rest sind Angestellte.
Aber 4 Azubis ist auch nicht wenig, also ehrlicherweise.
Ja, wir hatten sogar eine Zeit lang immer mehr. Nur es ist tatsächlich schwierig. Es gibt einfach nicht mehr so viele. Ein bisschen verteilt sich das natürlich auch noch über Hildesheim. Es gibt Kanzleien in Hildesheim, die auch noch ausbilden. Nicht jede tut das.
Gibt es Kanzleien mit dieser Kanzleigröße, mit über 30 Leuten in Hildesheim?
Ja, gibt es. Also ich eine Kanzlei in Elze, die eine Niederlassung in Hildesheim haben, wenn man die zusammenzählt, sind die größer. Ich weiß nicht, sonst glaube ich, also vielleicht.
Aber auf jeden Fall, ist der Peter Müller in den Top 3 Kanzleien, was die Mitarbeiterzahl angeht.
Würde ich schon sagen, ja. Also eingeschätzt. Ja.
Und in dem Podcast reden wir auch immer offen über Zahlen. Jetzt weiß ich, dass es bei euch ein bisschen schwieriger ist, aber ich habe ja auch da wieder, habe ich gestern Abend Ben einen Screenshot geschickt und habe ihm da den Text gesendet und die Antwort von der KI, also von ChatGPT, habe nämlich geschrieben gehabt, Seppelt und Müller, Jahresumsatz? Und da hat er geguckt, 33 Mitarbeiter, davon 8 Berufsträger, das war ja alles zu erkennen auf der Homepage und dann hat ChatGPT gesagt, irgendwas zwischen 2 und 5 Millionen. Ist denn so nur der Rahmen, dass das irgendwie ein 7-stelliger Betrag ist, haut das hin?
Der Rahmen ist ja sehr groß, also da den kann man bestätigen.
Ja, wir reden ja grundsätzlich nicht über Zahlen, wenn ChatGPT das sagt.
Ja, das haut hin. Und der große Bereich ist ja auch das Notariatsbüro. Und ich habe ja selber bei Bene im Mai, meine ich, beurkundet. Und auf meiner Urkundungsnummer stand drauf Urkundungsnummer 440. Und das ist jetzt deine eigene Nummer, ne? Also es ist ja quasi nur für dich, deine Nummer, für deine Beurkundungen.
Genau.
Und die fängt am Anfang des Jahres bei 1 an.
Ja.
Und hört Ende des Jahres irgendwo auf. Und wenn ich jetzt hochrechnen würde, ich war 440 im Mai. Das heißt, der Notar bei euch kommt im Durchschnitt auf 1000, 1200 Beurkundungen im Jahr.
Genau, wenn das ja gut läuft, dann ist das so. Also das ist zutreffend. Momentan liegt man, glaube ich, irgendwo bei 900 oder irgendwas. Ein paar Monate haben wir noch im Jahr.
Okay. Und da seid ihr auch alle ungefähr gleich aufgestellt. Oder misst man überhaupt den Erfolg vom Notar anhand der Urkundenzahl oder woran misst man den Erfolg?
Die Arbeit muss ordentlich und sauber gemacht werden. Das ist das Wichtigste. Wir sind auch da recht unterschiedlich aufgestellt. Wir haben, Dr. Wind zum Beispiel, der hat ja der dritte Notar bei uns, einen ganz großen anwaltlichen Bereich. Der macht gar nicht so viele Urkunden. Und für Benedikt und mich trifft das zu. Wir sind im Moment in dem Bereich, weil die Nachfrage einfach da ist und das natürlich bedient wird und freuen uns natürlich auch darüber. Aber
wenn die älteren Anwälte in Rente gehen oder Notare, bleiben die dann irgendwie beratend noch dabei? Für ein paar Jahre?
Also das ist vielleicht, kann man so sagen, auch bei uns. Ich sage jetzt einmal konkret, Herr Dr. Meyer ist bei uns, mit 70 muss man das Notaramt abgeben. Dann ist nach den Berufsvorschriften Schluss. Wie er immer so schön sagt, mit 70 kann man noch in den USA Präsident werden, aber Notar in Hildesheim kann man dann halt nicht mehr sein. Genau, stimmt. Kann ich später dann nochmal überlegen. Genau, und bei uns ist es so, dass generell, wenn junge Kollegen zu uns kommen, dass immer eine offene Tür da ist. Das war für mich auch ein ganz großer Vorteil, dass gerade im Notariat Herr Dr. Meyer, wo ich auch meine Praxisausbildung gemacht habe, wo man inhaltlich viel gelernt hat, aber auch dieser menschliche Umgang, dass das auch wirklich weitergegeben wird. Die Netzwerke, also vom ersten Tag, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, als ich in die Kanzlei gekommen bin, war eines der ersten Gespräche mit Herrn Dr. Meyer, dass er sagte, in 5 Jahren werde ich 70. dann musst du Notar sein. Ich habe gesagt, okay, man darf ohnehin, man muss mindestens 5 Jahre als Anwalt zugelassen sein, bis man überhaupt Notar werden kann. Man muss das Notarexamen machen heutzutage. Also auch da gilt es immer, fördern und fordern, wird auch bei uns in der Kanzlei groß geschrieben. Und genau, aber da sind wir, da spreche ich jetzt mal, ich gehöre ja noch zu der jüngeren Hälfte, immer sehr dankbar, dass da auch gerade die halt, ja, die Wissensweitergabe und die Netzwerkweitergabe wirklich stets von den älteren Kollegen passiert, weil also es ist nicht so, dass da jemand sich zurückzieht und sagt, habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun. Also da wüsste man auch, dass die älteren Kollegen, auch wenn sie dann ganz ausgestiegen sind, immer beratend zur Seite stehen würden. Und
aber diese Wissensweitergabe, wie passiert die? Ruft er dann kurz an und sagt, komm mal kurz rüber, ich habe einen Fall hier, das ist, haben wir folgendes Problem und das ist die Lösung,
ja,
nur, dass du mal gehört hast? Oder wie passiert sowas?
Wenn man halt anfängt, hat man dann teilweise auch Fälle gemeinsam bearbeitet, dass man sagt, ich bin da so und so rangegangen und wo dann etwas konkret ein praktischer Fall rübergegeben wird. Oder ansonsten auch, als Notar macht man ja auch nach den Berufsvorgaben so eine Praxisausbildung, wo man dann wirklich bei vielen Beurkundungen mal dabei ist. Oder hier in Hildesheim, man dann auch, wenn man die Kontakte hat oder dort auch immer mir von Dr. Meyer beigebracht wurde, Mensch, bevor man jetzt große Schriftsätze ans Grundbuchamt, ans Handelsregister macht, greift doch einfach mal zum Hörer. Also auch auf der anderen Seite des Bildschirms, sage ich mal, arbeiten Menschen und da kann man hier gerade in Hildesheim ganz toll mitreden und sind alle immer sehr lösungsorientiert. Also und auch sowas ist, was man dann so an den weichen Faktoren weitergegeben bekommen hat.
Ganz kurz das Rauszoomen aus Hildesheim. Wie ist generell euer Gefühl? Wie zufrieden seid ihr generell mit dem Rechtssystem? Die zweite Frage wird sein, vor allem im internationalen Vergleich.
Also im internationalen Vergleich weiß ich gar nicht, ob wir da können wir wahrscheinlich nur ganz grob was sagen, denn die Rechtsordnungen weltweit unterscheiden sich ja zum Teil eklatant. Also ich glaube, dass man mit unserem System grundsätzlich zufrieden sein kann. Die Frage ist, worauf zielst du ab? Wenn man jetzt wenn ich mal unterstelle, du zielst auf die Frage ab, wie gerecht ist das Rechtssystem? Das ist ja ein Antritt, den eine Rechtsordnung immer irgendwo erfüllen muss. Oder wo man sich zu stellen muss, dann würde ich sagen, also das, was wir haben, ist nicht die in Buchstaben gefasste Gerechtigkeit. Das kann es auch gar nicht sein. Es ist eine Ordnung, die wir uns hier in Deutschland gegeben haben für unser Zusammenleben in ganz verschiedenen Bereichen und die über teilweise ja Jahrhunderte gewachsen ist, ja, die sich ja entwickelt hat und irgendwann kodifiziert wurde. Und ja auch ständig erweitert wird. Also ich habe mich ja gewundert, wie ich letztens unter irgendwie Paragraph 630G im BGB was gesehen habe über oder gelesen habe über den Datenschutz von Patientenakten. Früher gab es das nicht, da gab es 630 und jetzt und bei den 500 in den 70ern ist das genauso. Es wird einfach ständig ergänzt. Das ist auch richtig so. Man packt sowas wie das BGB nicht einmal an und schreibt das komplett neu, sondern man ändert es in bestimmten Bereichen. Oder man ergänzt es, um bestimmte Bereiche, die bislang von den herkömmlichen Normen historisch einfach noch nicht erfasst worden sind, mit abzubilden. Und ansonsten legt man es aus. Das Gesetz ist ja, recht allgemein geschrieben und man muss, um einen konkreten Sachverhalt darunter fassen zu können, oft gucken, na, was ist denn damit gemeint? Und wenn es den Wortlaut nicht ganz trifft, was da in der Wirklichkeit passiert, dann muss man gucken, naja, wie können wir denn das Gesetz jetzt darauf anwenden? Da versucht man natürlich immer diesen Gerechtigkeitsgedanken reinzubringen, aber in erster Linie ist es einfach eine Ordnung. Und das heißt, das ist wie ein Spiel mit Spielregeln und wir müssen diese Regeln einfach kennen und den Umgang mit diesen Regeln, die Methodik der Auslegung und dieses Geschehen, das müssen wir beherrschen. Und dann würde ich sagen, dann gibt die Rechtsordnung relativ viel her und lässt auch immer sachgerechte Lösungen für auch immer neue Probleme finden.
Aber es gibt auch bestimmt Gesetze, wo ihr sagt, ey, das ist doch völliger Schwachsinn.
Gibt es sicherlich schon, aber wir müssen einfach damit arbeiten. Das haben wir gar nicht zu bewerten, sondern wir müssen es dann mit den Gesetzen, die es gibt, das für unsere Mandanten umsetzen. Aber auch wenn deine Frage darauf abgezielt hat, wie zufrieden sind wir selbst damit oder auch die Mandanten, das ist, glaube ich, auch, wenn das System gut ist, da bin ich vollkommen bei dir, dass das wirklich gut ist. Aber die Frage ist, wie schnell wird dieses System umgesetzt? Also auch auf Seiten der Justiz, glaube ich, auch da Fachkräftemangel. Gerade bei mir im baurechtlichen Bereich wenn die Mandanten kommen, geht es oft darum, ist ein Mangel da, ja oder nein? Und ich sage, natürlich kann das ein Richter nicht selbst wissen, sondern dann werden Sachverständige hinzugezogen, bis ich dann 1, 2 Gutachten haben. Dann dauert es 2 bis 3 Jahre, bis ich ein erstinstanzliches Urteil habe. Und das ist teilweise ja für die Mandanten und auch für einen selbst teilweise unbefriedigend. Ich glaube, eine Lösung dafür gibt es nicht.
Das lähmt ja auch die Wirtschaft, ne? Vor allem im Bau. Also wenn es um Bauen geht und man kann aber nicht bauen, weil man irgendwie noch 2 Jahre auf eine Entscheidung warten muss. Das lähmt die Wirtschaft. Die Bauarbeiter können nicht arbeiten, die Tiefbauer können nicht arbeiten, die Hochbauer können nicht arbeiten. Diejenigen, die danach reinkommen und im Büro arbeiten würden, können da nicht arbeiten. Also das sind ja schon irgendwie, hat ja schon Effekte auf die Wirtschaft. Aber auf jeden Fall, also eigentlich, ja, gute Schlussfolgerung mit der Geschwindigkeit. Also grundsätzlich, oder andersrum, meine Freundin studiert Wirtschaftsrecht und sie hat mir beigebracht, man muss immer darauf antworten, es kommt drauf an. Also es kommt drauf an, aber es ist schon so, dass mit dem Rechtssystem sagt ihr irgendwie, damit, das finde ich schon fair. Also das ist eine Ordnung, habe ich heute gelernt, in der wir zusammen leben können, nur manchmal zu langsam. Aber gut, die Menschen gibt's halt nicht, ne? Also demografische Merkmale und Fachkräftemangel und man kann ihn nicht herzaubern. Wenn wir dann wieder ein bisschen wieder reinzoomen und wieder uns wieder in Hildesheim bewegen, ihr als Anwälte und auch als Notare bekommt ja auch sehr viel mit. Also ihr bekommt ja auch mit, wer gerade gründet, wie oft man gründet. Gründet Hildesheim dieses Jahr sehr oft, gründet Hildesheim oder hat Hildesheim letztes Jahr mehr gegründet, wird dieses Jahr viel verkauft, wird weniger verkauft. Wie ist so generell euer Bauchgefühl über die Hildesheimer Wirtschaft? Ich glaube, ohne dass ihr es wisst, könnt ihr das sehr gut beurteilen.
Also das ist vielleicht, ich sage mal zum Immobilienbereich etwas. Dort ist natürlich die Zinsentwicklung in den letzten Jahren waren dann natürlich nicht förderlich, gerade im Bauträgergeschäft mit den Finanzierungskosten und so weiter. Das hat meines Erachtens abgenommen. Wir wissen ja nicht, was in anderen Kanzleien läuft, können das wirklich nur auf unsere Kanzlei beziehen. Aber ansonsten, glaube ich, nimmt der Markt da wieder etwas Fahrt auf so langsam. Der Markt hat sich da, glaube ich, etwas reguliert.
Merkst du sofort, wenn die Zinsen steigen, dass dann weniger, wegen der erhöhten Finanzierungskosten, dann weniger gebaut wird und dann du auch weniger Beurkundung hast? Kann man die Korrelation sofort erkennen in 6 Wochen oder zieht sich dann das dann über 1, 2 Jahre hinweg?
Nein, also das so konkret von jetzt auf gleich nicht, das ist dann wirklich ein länger Bereich, den man betrachten muss. Und deswegen, das war gerade rückblickend gemeint, auf die letzten 3, 4 Jahre die große Zinsentwicklung dort, dass das, glaube ich, schon Einflüsse auf insbesondere den Bauträgerbereich.
Aber langfristig.
Hatte. Genau. Aber nicht von heute auf morgen.
Und ist Hildesheim gründerfreundlich? Weil wenn die gründen, kommen die ja zu euch, wenn die gründen wollen.
Ja, einige. Aber also ich würde schon sagen, dass Hildesheim sehr gründerfreundlich ist. Da gibt es, also das ist jetzt auch nur natürlich eine Wahrnehmung von uns. Wir kennen uns ja aber in Hildesheim und in dem Bereich auch ein bisschen aus. Wir sind ja auch, ich sag mal, außerhalb unserer Kanzlei aktiv. Unter anderem Benedikt im Moment aktiv bei den Wirtschaftsjunioren. Ich war das mal. Bin ja nicht mehr Junior.
Sehr alt jetzt.
Sehr alt jetzt, genau.
Senior.
In dem Zuge, als ich dort mal noch war, habe ich auch regelmäßig Vorträge gehalten vor den anderen Junioren. Oder zum Teil auch, da gab es mit den Wirtschaftsjunioren und der HIREG und den Banken in Hildesheim eine sogenannte Gemeinschaftsinitiative, die gibt es auch immer noch. Und die sind darauf fokussiert, Menschen, die wirtschaftlich loslegen wollen, also Gründern zu helfen mit Beratungsprogrammen, mit Beratern, die zum Teil auch kostenfrei in Anspruch genommen werden können. Das ist also hier in Hildesheim, glaube ich, wirklich, wenn jemand neu gründen will mit dem ganzen Portfolio, was er da braucht, und da stehen wir ja erst am Ende. Wir sind dann so ein bisschen so ein Sensor, der sagt, okay, sind es dieses Jahr ein bisschen mehr Gründungen, wir könnten jetzt in die Urkundenrolle gucken, nicht? Also bei der digitalen Urkundenrolle ist ja sogar der Vorteil, dass man nach Suchbegriffen gucken kann, wie viele GmbH-Gründungen auf einen Klick hatte ich. Das haben wir ja jetzt auch innovativ. Habe ich jetzt noch gar nicht groß geguckt. Ich würde aber sagen, dass wir grundsätzlich gründerfreundlich sind.
Aber sagt mein Bauchgefühl, dass du in den letzten 2 Jahren im Vergleich zu vor 12 Jahren schon mehr GmbHs gegründet hast?
Das war vor 12 Jahren schon. Das war vor 12 Jahren schon gründerfreundlich. Also vom Bauchgefühl sagen, wir sind grundsätzlich auf einem relativ hohen Niveau hier in Hildesheim. Und ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt irgendwie gerade super super gut ist.
Also ich glaube, dein Bauchgefühl basiert auf dieser, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, wirklich nicht, aber auf dieser Oldschool-Gründung. Also dass jemand eine Immobiliengesellschaft gründet oder eine Industriegesellschaft gründet. Aber zu euch kommen selten Menschen, die sagen, ich will jetzt ein Startup gründen, ein Tech-Unternehmen gründen oder
oder sowas.
Ja, meistens, die Vorüberlegungen treffen ja nicht, die kommen ja oft nicht in dem Moment, wo sie die Idee haben zu uns, sondern erst, wenn die Idee sich entwickelt hat und die mit Menschen gesprochen haben, also die müssen ihren Markt analysieren, die müssen gucken,
wie
macht man das und so. Und dann haben die oft auch schon Berührungspunkte mit Menschen gehabt, die was zur Rechtsform oder zu Besteuerungsgrundlagen erzählt haben. Und dann ist das meistens schon so ein bisschen kanalisiert und dann kommen die mit etwas konkreteren Vorstellungen zu uns. Genau, wir können dazu natürlich auch immer nochmal beraten, aber das sind oft Dinge, die Leute, die sich wirklich dann auch Gedanken darum machen, dann auch schon vorab wenigstens aus der Laiensicht mal abgeklopft haben und da auch schon relativ viele Informationen zusammengetragen haben.
Hm. Und sag mal, der Rechtsanwalt wird ja eher irgendwie mit Stunden bezahlt, also so ein Tausch Zeit gegen Geld. Und der Notar wird bezahlt durch eine Tabellengebührenordnung und hängt immer von dem Verkaufsgegenstand ab.
Eine Gebührenordnung gibt es für beide in Deutschland. Das ist im anwaltlichen, also im notariellen Bereich stimmt das. Gibt es ein Notar- und Gerichtskostengesetz und danach richten sich einfach diese Gebühren. Im anwaltlichen Bereich ist es etwas offener geworden im Vergleich zu dem, wo ich mal losgelegt habe. Damals war die Gebührenordnung für die Rechtsanwälte Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist es jetzt noch etwas enger gestrickt. Das hat mehr Öffnungsbereiche. Also wenn ich jetzt nur jemanden berate, dann gibt es gar keine Regelung mehr für eine gesetzliche Gebühr. Die muss ich vereinbaren. Und dann ist natürlich die Frage, wonach vereinbare ich die? Dann kann ich sagen, ich vereinbare das so, wie die Gebührenordnung das vorsieht, nach Gegenstandswert. Ja, also der Wert der Sache, mit der ich mich auseinandersetze, der muss irgendwie gefasst werden und danach gibt es dann eine Rechnung. Oder die Alternative, ich mache das nach Zeitaufwand. Die letztere Alternative ist beispielsweise auch, wenn wir da so ein bisschen mal rauszoomen, deine Anregung von vorhin, ich glaube, wir haben in Deutschland mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz so eine Alleinstellung. Also in ganz vielen anderen Ländern in Europa wird das nur verhandelt. Und dann ist natürlich der Zeitaufwand, den man hat, ist natürlich die maßgebliche Größe. Also ruft man einen Betrag auf pro Zeiteinheit und dann wird das nach dem Zeitaufwand abgerechnet. Das ist im Grunde genommen auch eine faire Geschichte. Die Abrechnung nach den Gegenstandswerten, die beispielsweise im gerichtlichen Verfahren noch zwingend ist, da könnte man jetzt mal sagen, die ist nicht immer so fair. Denn ich kann einen Gegenstand haben, der für den Betroffenen.
Für beide Seiten aber, ne? Für beide Seiten nicht immer
fair. Ja, für beide Seiten, natürlich. Ja, das ist, das gilt immer in beide Seiten. Das geht positiv wie negativ aus meiner Sicht. Und, oft ist es genau ja das Umkehrverhältnis. Ne? Wenn es für mich, wenn ich es als besonders gut empfinde, empfindet der Mandant das natürlich als besonders schlecht. Ist immer die Frage, wenn ich mit geringem Zeitaufwand zu einem hohen Gegenstandswert eine Sache bearbeiten kann und dann eine Riesenrechnung schreibe und sagt der Mandant, ja, das war doch aber nur ein Schreiben. Ja, aber das war ja ein sehr wichtiger Gegenstand. Und das Gesetz sagt, ich muss das abrechnen. Das ist manchmal auch nicht ganz leicht zu vermitteln. Da ist es etwas einfacher zu sagen, ich habe eine Sache, wo ich sozusagen, wo es vielleicht auch um was geht und nicht einfach meinen Zeitaufwand nehme. Und dann hat man, dann wächst beides, der Betrag mit dem Aufwand. Das hat man bei den anderen Sachen eben nicht. Da ist eine starre Größe und die ist immer dann für den Anwalt gut und für den Mandanten schlecht, wenn der Anwalt wenig Arbeit damit hat. Und im umgekehrten Fall ist es im umgekehrt.
Aber auch da gilt der Grundsatz, in Hildesheim sieht man sich immer zweimal und da wird natürlich auch überlegt, gerade bei Unternehmenskunden, wenn die anrufen mit einer kurzen Fragestellung, mache ich dann das Aktenblatt auf, buche ich da jetzt 5 Minuten ein oder irgendwas, das wird bei uns in der Regel nicht gemacht. Da geht es darum, schnell eine Information weiterzugeben, wenn ich da keinen Aufwand mit hatte, dann kann man das im anwaltlichen Bereich so handhaben und ich glaube, das ist auch so eine, ja, schon eine Besonderheit bei uns, dass es uns da auch auf die langfristigen Mandantenbeziehungen ankommt, ne? Und
was zeichnet einen guten Rechtsanwalt aus?
Also ich finde, ein guter Rechtsanwalt muss natürlich rechtlich erstmal das Know-how, die Expertise haben und muss wissen, auf welchen Gebieten hat er dies, auf welchen Gebieten hat er dies nicht. Das muss dann auch offen und klar den Mandanten kommuniziert werden, dass man sagt, in dem Bereich können wir nicht helfen oder in dem Bereich kann nur, genau, wenn es um Verkehrsrecht geht zum Beispiel und sagt, das kann der Kollege Wöckener, der beschäftigt sich den ganzen Tag mit Autos und Verkehr, dann bitte dort bearbeiten lassen. Also finde ich diese ehrliche Kommunikation, dann natürlich die rechtliche Expertise und dass man auch die Sachen im anwaltlichen Bereich ja schon mit Nachdruck und auch zügig dann bearbeitet, weil wie eingangs schon gesagt, es sind meistens Probleme von Personen, die sie haben und das darf dann nicht auf die lange Bahn geschoben werden, dass man das dann auch zügig abarbeitet. Und das finde ich so die Kern, Punkte, die ein Anwalt mitbringen
wird. Ich glaube, wir haben uns ja vor einem halben Jahr ungefähr kennengelernt. Und für das, was ich sage, ich werde da, also liebe Podcast-Zuhörer, ich werde dafür wirklich nicht bezahlt. Aber eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist, extrem positiv bei euch, ist diese unfassbare Geschwindigkeit. Also es ist wirklich so, man schreibt um 12 Uhr eine WhatsApp-Nachricht und wenn Bene jetzt gerade nicht vor Gericht ist, dann ruft er um 12.10 Uhr an und sagt, das und das habe ich rausgefunden, das und das können wir machen und so würde es funktionieren. Und das aber auch nicht nur um 12 Uhr mittags, sondern auch um 20 Uhr oder um 21 Uhr. Also diese Erreichbarkeit und diese Geschwindigkeit war ja auch dann der Grund, warum ich von einer anderen sehr großen Kanzlei in Hannover dann gesagt habe, okay, ich gehe nach Hildesheim. Erstens ist es regional und zweitens ist einfach diese Geschwindigkeit wirklich ein Faktor, wo ich sage, das macht den Unterschied. Und wo ich mir teilweise auch mal denke, der hat auch nur 24 Stunden, wie macht er das eigentlich? Ich bin ja nicht der einzige Mandant. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Ich kann das jetzt nur von Bene erzählen, weil ich mit dem mehr zu tun hatte, aber das finde ich wirklich schon sehr beeindruckend.
Das ist etwas, was man natürlich versucht. Das gelingt nicht immer. Ne? Man muss natürlich mal gucken, was für ein Problem ist das? Also, wenn man hat andere Fristsachen auch zu bearbeiten, natürlich werden die dann auch vorrangig bearbeitet.
Oder man ist beim Gericht oder was auch immer.
Genau, man kann es immer nur versuchen, aber auch da, ja, man muss, wenn man sich ein Thema annimmt, wenn man den Mandanten nicht von Anfang, oder man sagt dem Mandanten von Anfang an, ist ein großes Thema, gerade im baurechtlichen Bereich sind es oft komplexe Fragestellungen mit verschiedenen Anspruchsgegnern. Das kann ich auch nicht und das kann, glaube ich, auch kein Jurist innerhalb von 5 Minuten bearbeiten, aber ich finde, dann gehört auch in dem ersten Gespräch die Kommunikation mit dem Mandanten dazu, dass man sagt, ich gebe Ihnen zeitnah eine Rückmeldung, zeitnah kann aber auch erst in 2-3 Wochen sein, weil man muss dann mal 1-2 Stunden in Ruhe Zeit finden, um den Vorgang bearbeiten zu können, aber auch da finde ich es immer wichtig, die offene Kommunikation mit dem Mandanten und dann wird das in der Regel auch verstanden.
Und Kommunikation ist alles bei euch.
Kommunikation ist extrem wichtig. Also wir arbeiten grundsätzlich unter einer hohen Schlagzahl und man muss, man braucht eine schnelle Auffassungsgabe und ein bisschen Fingerspitzengefühl also Auffassungsgabe für die Sache und Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem Mandanten. Und man kann nicht alle Sachen zuerst bearbeiten. Das geht immer nur bei einer und dann muss man die so ein bisschen sortieren. Aber man kann natürlich auch sagen, ich kann jetzt mal 10 kurze Sachen mal schnell abarbeiten und dann kriegt man eben auch da schnelle Rückmeldungen hin. Und bei den längeren muss ich das eben kommunizieren, wenn ich sage, da brauche ich einfach Zeit für und ich habe die. Ne? Also ich bin natürlich dann auch durch Fristen manchmal gebunden und dann muss ich die Zeit irgendwie aufbringen. Das ist einfach der Druck, unter dem wir arbeiten. Aber das gehört dazu. Das kennen wir seit Anfang an. Das weiß man in der Regel auch, wenn man sich auf den Beruf einlässt.
Ich weiß ja, bei euch ist es extrem schwierig, aufgrund von Datenschutz irgendwie Anekdoten zu erzählen und zu sagen, ich war jetzt mit dem Mandant XY irgendwie da unterwegs und da haben wir das und das gelöst. Aber gibt es so irgendwas, wo ihr sagt, da habe ich mal ein Problem gelöst aus rechtlicher Sicht, wo es schwierig war? Das datenschutzkonform?
Also in Hildesheim natürlich schwierig, weil es hier doch, sage ich mal, ein überschaubarer Kosmos ist. Und wenn man jetzt da auch versucht, anonymisiert zu arbeiten, also will ich den Versuch gar nicht starten.
Okay. Hast du eine Idee?
Ja, von Fällen zu berichten ist immer blöd. Ich habe jetzt was im Kopf, wo ich sage, das ist irgendwo ganz witzig. Oder da hatte ich vorhin schon mal ganz kurz drauf abgehoben, dass ich als junger Anwalt mal
Kreisinger zusammen, oder?
Auf einer Fortbildung, ja. Genau. Auf einer Fortbildung war. Und da gibt es ja immer so Teilnehmerlisten. Damals war es mit dem Datenschutz auch noch nicht so. Da wurde jeder gelistet mit Adresse, wo er herkommt, aus welcher Stadt und so weiter. Und dann sprachen mich zwei ältere Kollegen aus einem ganz anderen Bereich von Deutschland, kam aus Frankfurt, aus der Gegend dort an. Ich sollte meinen Kollegen Dr. Kreisinger mal grüßen. Und dann habe ich das gemacht und habe dann mich in der Pause mit denen unterhalten. Ich sage, Mensch, das ist ja interessant. Aus Hildesheim und in Hildesheim muss man den doch kennen. Ja, ist Kollege von mir in meiner Kanzlei. Ja, das haben die mir erzählt. Was ich zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht wusste, das haben wir dann natürlich immer ein bisschen durch Nachfragen bei Dr. Kreisinger selber nochmal alles nochmal ein bisschen vertieft. Aber dass die Tatsache, dass es ein Fachanwalt für Verkehrsrecht gibt, auf eine Initiative von Dr. Kreisinger zurückzuführen ist, der seine Expertise im Verkehrsrecht nicht nach außen tragen durfte, weil es keine Fachanwaltsausrichtung dafür gab. Und dann hat er sich Spezialist genannt. Also so ein bisschen untechnisch neben dem gesetzlichen Begriff. Und das ist dann tatsächlich musste er sich da von der Anwaltskammer dann gefallen lassen, dass man ihm das verboten hat. Und dann hat er mit dem Deutschen Anwaltsverein im Hintergrund einen Prozess geführt. Und der endete dann 10 Jahre später vor dem Verfassungsgericht mit einem Vergleich. Und er durfte sich dann nicht mehr Spezialist nennen, aber in der Folge gab es dann Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Okay.
Und das war was, er hat ja auch viel veröffentlicht als Herausgeber von verschiedenen rechtlichen Zeitschriften und dadurch war er einfach bekannt. Und das war für mich tatsächlich damals sehr prägend, weil da war es mit der Vernetzung und dem Abruf von Informationen über das Internet einfach noch nicht so stark, dass ich irgendwo durch Deutschland gereist bin und jemanden traf, der den Kollegen Reisinger eben kannte.
Noch weniger Social Media, weniger LinkedIn,
ja,
und so weiter.
Gab's damals alles, glaube ich, fast noch gar nicht.
Okay. Okay.
Nicht benutzt. Ja. Ich habe aber auch noch eine Anekdote.
Jetzt kommst du
ins Plaudern. Aber es ist so, ich habe einmal einen ratlosen Richter erlebt. Und zwar war ich mit einem Mandanten vor Gericht. Die Sache war sachlich. Es ging damals tatsächlich um Baumängel. Ich hatte damals einen Unternehmer vertreten, der nicht mehr am Markt tätig ist, aber schon einige Jahre, auch aus Altersgründen dann irgendwann aufgehört hat. Das sah nicht gut aus in dem Prozess. Und der Richter hat uns vorgerechnet, fast schon sein Urteil zitiert, was er sich, also will ich gar nicht unterstellen, dass er es schon vorbereitet hat, aber er hat es rechtlich schon gut analysiert und hat eigentlich gesagt, eigentlich können wir da kaum was gewinnen und hat uns einen Vergleichsvorschlag gemacht, der 90-10 zu unseren Lasten ausfiel. Also wirklich ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Und dann hat mein Mandant gesagt, ich will nochmal mit der Gegenseite sprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, so haben wir um eine Pause und eine Unterbrechung gebeten. Und dann hat der Mandant den Gegner direkt angesprochen, an dem Verhandlung. Ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten, weil die sich auch separiert hatten. Der andere Kollege hatte sich auch ein bisschen rausgehalten. Dann sind wieder Gespräche mit den Anwälten gelaufen. Und dann mein Mandant sagte mir, er kriegt den Vergleich besser hin. Und wir haben dann tatsächlich in dem Termin noch, also auch mit der Unterstützung des gegnerischen Anwalts, einen Vergleich geschlossen, der 80-20 zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Und der kam mit diesem Vergleichsvorschlag rein. Dann haben dem Gericht gesagt, wir haben uns geeinigt und haben gesagt, was er protokollieren sollte. Und der hat erst gar nicht anfangen wollen, das zu diktieren, weil er dachte, er hat das falsch verstanden. Da habe ich mich lange gefragt, was eigentlich mein Mandant dem so genau erzählt hat. Aber ich glaube, das war schon alles in Ordnung. Die haben ja auch beide ihr Einverständnis erklärt und ich glaube, das sind so Sachen, wo man so sagt, ja, da, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und genau, aber das passiert natürlich nicht so häufig.
Eine Frage von meiner Freundin tatsächlich, wie wird man eigentlich Notar? Also sie hat irgendwie in der Uni mal gehört gehabt, als Notar wird man geboren, das kann man gar nicht richtig werden. Wie ist da der Prozess? Man wird irgendwie berufen oder man muss darauf bewerben? Wie ist es bei euch? Bei euch ist es irgendwie immer so, wenn einer geht, dann kommt der Nächste schon direkt und wird besetzt?
Nee, das ist nicht mehr so. Also
okay.
Das Notaramt wird als Notar bestellt, das ist zutreffend, aber man muss mittlerweile, seit ich glaube, du warst in dem ersten Durchgang dabei, also seit circa 10 Jahren, das Notarexamen ablegen, also quasi das dritte Examen. Und dann werden hinterher die Stellen nach Note vergeben. Also dementsprechend heißt es nicht, wenn in einer Kanzlei ein Kollege aufhört, wie bei uns Herr Dr. Meyer, als ich dann Notar geworden ist. Also viele sagen immer, sie haben von Herrn Dr. Meyer das Notariat übernommen.
Das geht ja gar nicht, ne?
Rechtlich, so nicht, ne? Genau, okay. Sondern er hat einfach, das war ein glücklicher Zufall, dass es zeitlich passte, dass ich dann zu dem Zeitpunkt bestellt wurde. Aber
und dann müssen deine Noten passen, dass du dann auch da rein kannst.
Genau, zu der Zeit, man muss sagen, als ich als Notar bestellt wurde, war es in der Tat so, dass es in Hildesheim mehr Stellen als Bewerber gab. Denn auch die Vorbereitung auf das Notarexamen ist auch immer mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. Da bin ich auch sehr dankbar, dass mir da auch in der Kanzlei Freiräume für geschaffen wurden, dass man sich vernünftig vorbereiten konnte. Genau, und deswegen war es da die Besonderheit, dass da auch, glaube ich, demografisch zu dem Zeitpunkt viele Kollegen gerade 70 geworden sind, zu dem Zeitpunkt dementsprechend viele Stellen frei waren und gar nicht so viele Bewerber vorhanden.
Das ist aber unüblich, oder? Dass mehr Stellen als Bewerber da sind. Ist normal geworden mittlerweile?
Es kommt auf den Bezirk tatsächlich an. Also es sind vielen Gerichtsbezirken so. Mehr als man denkt im Moment. Also es fragen uns auch manchmal, woran das liegt. Aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand, diese Prüfung zu absolvieren. Das ist jetzt nicht nur Kostenaufwand, aber ein bisschen Kosten sind damit auch verbunden. Man muss sich vorbereiten, die Vorbereitungskurse, da muss man aus dem Beruf heraus sozusagen die Zeit sich abknapsen. Das will gar nicht jeder. Ja, seltsam. Ich habe mich auch immer gewundert. Für mich war das eigentlich gar keine große Frage, aber da muss man auch sehen, dass jemand, der vielleicht alleine ist, ne, der kann dann nicht einfach mal eine Woche auf so einen Lehrgang fahren. Der muss ja seine Kanzlei irgendwie am Laufen halten. So viel Urlaub hat er auch gar nicht. Und dann, wenn man sich dann nicht optimal vorbereiten kann, dann ist das schwieriger. Grundsätzlich ist durch diese, durch dieses Notarexamen, was ja vor 12 Jahren, glaube ich, irgendwie eingeführt wurde, 11, 12 Jahren, natürlich die Chance der jüngeren Kollegen etwas größer. Früher war es eben so, dass man die Punkte, die dann maßgeblich waren für die Vergabe der ausgeschriebenen Stellen über Notarvertreterzeiten, teilweise auch Lehrgangspunkte erarbeitete. Und je länger man da schon bei war, umso größer waren die Chancen. Es führte natürlich tendenziell dazu, dass die Kollegen, die bestellt worden sind, eher älter waren. Und jetzt ist es einfach ein Prüfungsergebnis, kombiniert mit der zweiten Examensnote.
Welche hattet ihr gehabt? Examensnote?
Ja, so ganz gut.
Also, ja. Also 2-0, 1-7, also was für eine Note?
Das ist ja eine andere Notenskala, die von 1 bis 18 geht und
ach so, ab
9
okay.
Punkten ist das sogenannte vollbefriedigend. Genau. Und
ja, also wir lagen beide so in etwa in dem Bereich. Also das war schon ganz gut. Also du bist, wenn du mit dem vollbefriedigend abschließt, bist du schon unter den besten. Also es kommt immer darauf an, 15-20% würde ich jetzt schätzen, manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und auch wenn du es nicht ganz erreicht hast, bist du trotzdem immer noch in einer Gruppe, wo du besser bist als die meisten anderen.
Und ist doch rechtlich vorgegeben, wie viele Notare pro Stadt da sein
müssen. Ja, das genau. Genau, da muss man, genau. Und jetzt ist sozusagen genau dieses Prüfungsergebnis, da musst du auf eine ausgeschriebene Stelle warten und diese Ausschreibung funktioniert nach dem Bedarf. Und der wird statistisch ermittelt. Und
in Hildesheim gibt es 20 Notare, oder?
Ich würde jetzt eher schätzen um die 30. Irgendwas um die 30. Ich weiß es jetzt aber nicht ganz genau.
Das könnte es konkret auch nicht sein. Also, aber ungefähr 20, 30.
Okay. Was ist eure Lieblingsserie?
Ich muss jetzt natürlich Suits sagen.
Darauf habe ich gehofft.
Genau, habe ich in der Tat gerne geschaut, diese Serie. Also, genau.
Bei dir, Henrik?
Ich gucke irgendwie gar keine Serien.
Aber Suits kennst du, oder?
Ja, Suits kenne ich. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das ist ganz nett.
Und wo ist euer Lieblingsplatz in Hildesheim?
Also mein Platz in Hildesheim, zwei Lieblingsplätze würde ich sagen. Einmal das Kloster Marienrode, weil man da viele schöne Ereignisse mit verbindet, die Hochzeit, die Taufe von den drei Kindern, deswegen also Marienrode auch da familiär gebunden, christlicher Haushalt da früher schon oft Verbindung zu gab zum Kloster auch und der Rotzberg in Hildesheim, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, oberhalb vom Heidmoritzberg, morgens bevor ich mit unserem Mittleren in den Kindergarten fahre, mit dem Lastenrad fahren wir oft nochmal da oben lang, momentan ist jeden Morgen die Frage, steht das Maisfeld noch oder nicht, weil da neulich ein kleiner Fuchs rauskam. Also deswegen, dann atmet man nochmal durch, schaut auf die schöne Stadt Hildesheim runter und das ist immer so ein schöner Beginn für den.
Sag, bist du religiös geprägt?
Ja, ich komme aus einem christlichen Haushalt und genau, also deswegen die Prägung da über die Familie schon da.
Ja. Ja. Wo ist dein Lieblingsplatz?
Ich würde jetzt ganz spontan sagen, zu Hause auf der Terrasse im Garten. Aber ich bin auch mit der Familie ganz gerne oder mit den Kindern unterwegs an der Innerste, wenn wir Radtouren machen oder gehe ich auch mit dem Hund laufen. Und ich finde den Bereich so um die Domäne Marienburg, der Weg von uns aus der Stadt dahin und ein bisschen darüber hinaus einfach sehr schön, weil man da sehr viel Ruhe hat und das das weite, alte Flussbett sozusagen mit den Feldern, ist einfach schön.
Und ihr macht aber beide noch Sport außerhalb von Radfahren?
Ja, ich bin in einem Laufclub, aber das sind eher, ich habe jetzt die Anführungsstriche gemacht, das sind viele alte Abi-Freunde und mit denen man sich dann ja ab und zu mal zum Laufen trifft, zum Beispiel auch über den Rotzberg. Aber primär machen wir einmal im Jahr eine Mannschaftsfahrt und solche Sachen, also auch da Menschen also treffen, Arbeit, mit Menschen unterwegs sein und ansonsten Fahrrad fahren und man versucht zumindest so ein bisschen. Ansonsten bin ich froh, dass momentan mein Büro noch im dritten Stock oben ist, dass man zumindest die Treppen immer hat zu jedem Termin, dass man darüber ein bisschen in Bewegung bleibt.
Die Arbeit ist Denksport genug. Wie ist bei dir?
Ja, ich gehe gern laufen. Ich mache das auch regelmäßig an den Wochenenden vor allem. Ich habe mit den Kindern angefangen, wieder Tennis zu spielen. Also alles das, was man sozusagen in dem etwas höheren Alter oder im mittleren Alter noch ganz gut machen kann. Und das macht auch nach wie vor Spaß. Und wir haben mit unserer Kanzlei haben wir uns jetzt das zweite Mal, waren wir beim Hildesheimer Firmenlauf dabei. Das war eine tolle Geschichte. Wir haben immer so einmal 16, einmal 17 oder 18 Anmeldungen aus unserer Kanzlei. Also fast die Hälfte oder gut die Hälfte der Leute macht da wirklich mit. Manche kommen sogar mit, wenn sie nicht laufen, einfach um anzufeuern. Das ist eine tolle Geschichte und dafür trainieren wir dann auch immer kräftig.
Auch beim Stadtradeln ist unsere Kanzlei regelmäßig dabei. Wir haben einen kleinen Wanderpokal bei uns in der Kanzlei, der dann immer, ja, doch mittlerweile gibt es immer noch unterschiedliche Sieger, wer die meisten Kilometer schafft. Und genau, im ersten Jahr war Herr Dr. Meyer noch Erster und genau, mittlerweile Kollege Kaufmann bei uns intern. Also das ist auch schön, so ein bisschen, um die Mitarbeiter da mitzunehmen. Genau, machen wir das auch immer sehr gern. Deswegen schön, dass es solche Gelegenheiten hier in Hildesheim auch mit dem Firmenlauf, dass es sowas hier gibt und sowas angeboten wird.
Vielen, vielen Dank. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.